Herzlich willkommen am heutigen Montag zu Börse at Home. Mein Name ist Fabienne Lindner und ich freue mich, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben zu diesem spannenden Webinar, zum spannenden Thema, ein Thema, das uns alle bewegt. Ja, das Thema die neue Weltunordnung. Und zu Gast, ich freue mich riesig, Dr. Martin Lück, schön, dass Sie da sind. Sie waren ja schon mal da, aber für diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen, möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Lindner. Und ich freue mich auch. Herzlich willkommen an alle, die sich eingewählt haben. Freue mich wieder hier zu sein in diesem Format. Mein Name ist Martin Lück. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von MacroMonkey. Das ist meine Beratungs- und Research-Firma, die seit einem Vierteljahr jetzt live ist. Ich war davor lange Zeit tätig für größere Unternehmen wie zum Beispiel BlackRock und die UBS in Deutschland als Volkswirt und Kapitalmarktstratege und habe mich jetzt halt mit ähnlichen Formaten selbstständig gemacht und freue mich jetzt wieder hier zu sein.
Vielen, vielen Dank. Ja, Ihre Analysen sind ja immer on point und ich bin schon ganz gespannt, was Sie heute berichten werden, wie Sie die aktuelle Situation sind, was auch Ihre Tipps für Anlegerinnen und Anleger sind, mit dieser ja, Situation umzugehen, mit den volatilen Märkten umzugehen. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen haben, wenn Sie gerne mitdiskutieren möchten, schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen ins Chatpanel. Die werden wir dann entsprechend einfließen. Wenn Sie bei YouTube zuschauen, gerne auch einen Daumen hoch im Nachgang. Und Sie erhalten natürlich auch die Aufzeichnung im Nachgang. Ja, wie es der Titel sagt, Weltunordnung. Wie kam es? Wie kamen wir dahin? Wo stehen wir überhaupt?
Ja, ich glaube, was wir im Moment sehen, ist anders als in früheren Phasen von geopolitischen Risiken oder Veränderungen, weil wir im Moment tatsächlich sowas sehen wie ein Epochenbruch. Ja, also wir sehen tatsächlich das, was wir alle kennen. Und ich gucke mir das ja auch schon so ein paar Jahrzehnte mit an. Diese Pax Americana, wie es so schön heißt, die Nachkriegsordnung, die gestrickt war und die jetzt 80 Jahre lang, also Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, die 80 Jahre lang, exakt 80 Jahre gehalten hat, die gebaut war um die dominante Rolle, um eine Ankerrolle der Vereinigten Staaten, ökonomisch, strategisch, aber natürlich auch militärisch, die verändert sich gerade. Und es ist auch nicht unbedingt gesagt, viele haben so gedacht nach dem Wahlsieg von Donald Trump, naja, das ist jetzt 4 Jahre, da müssen wir uns mal so ein bisschen eingraben und müssen mal uns hier vielleicht verstecken, aber danach geht das auch wieder vorbei. Das ist noch eine große Frage, ob das wirklich vorbeigeht. Das ist aus meiner Sicht noch nicht endgültig beantwortet. Es kann sein, es ist absolut möglich, dass es jetzt wieder weggeht, aber man muss auch sehen, dass diese Phase jetzt gerade erst angefangen hat. In der Kürze der Zeit, die Inauguration von Trump als neuer Präsident, als 47. Präsident, ist ja gerade erst mal ein paar Wochen her. Und wenn man sich anschaut, was jetzt schon angekündigt und sogar exekutiert worden ist, exekutiert kann man in dem Sinne wirklich sagen, weil das meiste ist ja gemacht worden durch sogenannte Executive Orders des US-Präsidenten, verschiedenste Dinge. Und das geht natürlich in der Außenpolitik los. Da ist es im Grunde der Seitenwechsel, den die Amerikaner vollzogen haben von einer Unterstützung beispielsweise der Ukraine jetzt zu einer Unterstützung von Russland. Das ist ein fundamentaler Wechsel, der hier stattgefunden hat, praktisch von dem Verteidiger der freien Welt ins Lager der Schurkenstaaten. Und das bedeutet natürlich auch riesige Veränderungen für uns in Europa, aber auch in der Innenpolitik, wenn man mal an das Doge-Programm denkt, das Elon Musk für Trump ausführt, was nichts anderes ist als ein Kahlschlag in den staatlichen Organisationen, in der staatlichen Administration, mit jetzt schon zigtausenden von Entlassungen und im Grunde dem Schleifen von Errungenschaften ganzer Jahrzehnte. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch eine komplette andere Positionierung der Vereinigten Staaten in ökonomischen Fragen. Wenn ich daran denke, wie das jetzt ja morgen der sogenannte Liberation Day stattfinden soll, bei dem dann auch ein neues Zollregime eingeführt wird mit zusätzlichen 25% Zöllen beispielsweise auf Autos und Autoteile. Das ist nur eine Facette von ganz vielen in diesem Bereich. Aber was das bedeutet, ist nichts anderes als das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Und natürlich sind alle diese Facetten, die ich jetzt angesprochen habe, eine veränderte Rolle der USA als Sicherheitsgarant für die Welt. Zweitens eine Veränderung der US-Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, die bisher immer sehr frei und sehr offen und damit aber auch sehr kreativ und sehr innovativ gewesen ist. Und drittens, im Grunde die Axt oder sagen wir vielleicht besser, weil es besser ins Bild passt, die Kettensäge gelegt an die globale Wirtschaftsordnung, an die Weltwirtschaft. Das sind Veränderungen, die sind so massiv, dass ich sagen kann, obwohl ich schon 3 Tage mehr auf diesem Planeten unterwegs bin, so etwas noch nie erlebt habe und auch in meiner Berufslaufbahn sowas noch nie gesehen habe. Ich glaube, das ist wichtig, das zu realisieren, was da gerade draußen passiert, dass es einfach mehr ist als nur eine politische Veränderung von einem Präsidenten zum nächsten und dass das natürlich auch riesige Implikationen hat für unseren wirtschaftlichen Erfolg, für unsere wirtschaftliche Positionierung und damit auch für die Art, in die wir auf unser Portfolio schauen und wie wir unsere Anlagen gestalten.
Ja, vielen Dank für diese ja, erste Analyse auf den Punkt, wie immer. Jetzt haben Sie super viele Risiken ja schon skizziert, wenn wir uns die Kapitalmärkte anschauen. Und Sie hatten ja auch gerade die Inauguration von Trump genannt. Seitdem hat der DAX beispielsweise einen Höchststand nach dem anderen. Könnten Chancen für Anlegerinnen und Anleger sein. Die Kapitalmärkte reagieren krass darauf. Was ist denn Ihrer Meinung nach, ja, wie geht es da weiter, beziehungsweise was beeinflusst die Kapitalmärkte gerade?
Oh, das sind ganz viele Facetten, glaube ich. Und die Kapitalmärkte, das ist ja auch ein sehr breiter Sammelbegriff. Da müssen wir schon etwas granularer schauen. Schauen Sie, das Jahr hat ja begonnen mit einem Schock an den Bondmärkten. Ja, das haben wir schon fast wieder vergessen. Die erste Januarhälfte, da sind ja komplett die Bondmärkte abgerauscht. Da sind die US-Zinsen dramatisch nach oben geschossen, weil die Anleger angefangen haben einzupreisen. Das war ja noch vor der Inauguration von Trump und seiner neuen Regierung. Aber da haben die Anleger bereits angefangen einzupreisen, das, was da passieren würde, in den Kursen abzubilden. Und in dem Fall speziell an den Bondmärkten. Worum ging es da? Es ging um die Einführung von Zöllen. Und da ist halt jedem im Prinzip klar geworden, dass die Einführung von Zöllen vor allen Dingen einen massiven Anstieg der Inflation bedeuten würde, zumal es zu dem Zeitpunkt noch zwei weitere Treiber gab für die Inflation, nämlich erstens die Ankündigung von massiven Steuersenkungen für Unternehmen, die Trump versprochen hat. Und das heißt, bei einer voll ausgelasteten Wirtschaft, wenn ich die zusätzlich stimuliere, indem ich die Steuern massiv senke, dann überhitze ich diese Wirtschaft und das wirkt natürlich inflationstreibend. Und der dritte Inflationstreiber, den die Märkte damals eingepreist haben, der war eine drohende Verknappung von Arbeitskräften, weil Trump hat ja angekündigt, im Prinzip alle illegalen Immigranten in den USA auszuweisen bzw. zu deportieren und das wären, wenn das wirklich möglich wäre, das ist technisch überhaupt nicht machbar, aber wenn es denn möglich wäre, dann wären es über 10 Millionen Menschen. Und das ist natürlich komplett absurd, wenn man die alle aus dem Arbeitsmarkt rausziehen würde, in Klammern, was nicht passieren wird, aber nehmen wir es mal so, dann kann das zu einer massiven Arbeitsverknappung führen und das bedeutet natürlich auch, knappere Arbeit heißt steigende Löhne und damit steigende Inflation. So, und genau das haben die Märkte eingepreist, völlig rational. Also diese Nervosität ist eigentlich schon, hat angefangen in diesem Jahr an den Bondmärkten und sie hat schon begonnen, bevor Trump überhaupt inauguriert war. Später haben wir gesehen, und Sie haben jetzt eben so ein bisschen, ja, ohne das auszusprechen, aber Sie haben so ein bisschen referenziert auf die Aktienmärkte. Und das ist im Prinzip ein Punkt, wo man sagt, wir haben eine Parallele vielleicht zur ersten Trump-Amtszeit, Anfang 2017, und da gab es ja den Trump-Trade. Ja, dann sind die Märkte im Prinzip nach oben gelaufen. Und zwar interessanterweise, wenn man das vergleicht mit den ersten 25, 30 Tagen nach der Inauguration der demokratischen Regierung, sowohl der davor als auch der danach, nämlich Obama und Biden, dann ist in den ersten 30 Tagen oder so nach der Inauguration der Aktienmarkt nach der Einführung von Trump 1 2017 besser gelaufen, ist nämlich deutlich nach oben gelaufen, weil eben da sehr viel Hoffnung darauf war, dass Trump mit, sagen wir mal, opportunistischen Maßnahmen wie Steuersenkung, wie Deregulierung, wie bestimmte Hilfe für einzelne Sektoren, die unter den Demokraten eher kritischer gesehen waren, ich denke an Healthcare, ich denke an Energie, dass die jetzt sich besser entfalten würden. Und so, und hier, wenn man jetzt mal auf die zweite Amtszeit Trump schaut, dann sind die Märkte auch wieder mit so einem leichten Vertrauensvorschuss gestartet und haben gesagt, naja, Trump, wir kennen das ja aus der ersten Amtszeit, Im Zweifel ist das ein Verrückter, aber der kündigt ganz viele Sachen an. Vieles davon wird dann wieder von irgendwelchen vernünftigen Köpfen eingefangen. Und das, was er am Ende macht, ist vielleicht gar nicht so schlimm und gar nicht so schädlich. Und für die US-Unternehmen ist es vielleicht sogar ein Vorteil. Das hat sich aber dann, als Trump wirklich mit ja, einigen irren Maßnahmen komplett über die Stränge geschlagen hat, Zölle eingeführt in radikaler Größenordnung, 25% Zölle gegenüber Mexiko, gegenüber Kanada, den wichtigsten Handelspartnern, dann wieder zurückgenommen, irrsinnige Androhungen, das Doge-Programm, ganz viele Dinge, die plötzlich hier sichtbar geworden sind. Und was ist passiert? Die Aktienmärkte haben das entsprechend zur Kenntnis genommen. Das heißt, der amerikanische Aktienmarkt hat sich seitdem abwärts entwickelt in der Summe. Das gibt immer mal wieder Korrekturen, das haben wir auch gesehen, aber in der Summe hat er sich abwärts entwickelt. So, und wenn wir nur diese beiden, und das sind jetzt ja die Hauptkomponenten eines Portfolios oder der meisten Portfolios, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich Aktien und Bonds, wenn ich die beiden nehme, dann haben in der Kürze der Zeit, in den ersten 3 Monaten, die wir jetzt Trump an der Backe haben sozusagen, haben diese beiden großen Assetklassen schon ganz, ganz massiv auf die politischen Veränderungen aus Washington DC unter Trump reagiert. Und vielleicht noch eine Bemerkung dazu, vielleicht eher so in regionaler Perspektive, weil das ist natürlich auch etwas, was Investoren jetzt ganz eng im Auge haben müssen. Der typische Zustand, so der Default Set sozusagen für die Aktienmärkte, ist eigentlich eine amerikanische Outperformance. Es liegt daran, dass die amerikanischen Unternehmen generell margenstärker sind, häufig auch deregulierter sind und vor allen Dingen auch innovativer. Und in den letzten Jahren sind ja die Märkte massiv durch die Technologiebranche getrieben worden. Und das ist eben ein sehr starker, innovativer Content, der da drin ist. Das heißt, amerikanische Outperformance, wir hatten die Magnificent Seven und so weiter, das war alles völlig klar. Wenn wir jetzt aber natürlich mal auf die regionale Aufteilung schauen, dann sieht es im Moment so aus, als seien Anleger besser beraten, wenn sie in eine, nennen wir es mal, berechenbare Region schauen, vielleicht eher nach Europa als nach Amerika. Und das ist genau das, was wir an den Märkten abgebildet gesehen haben. Diese kalten Füße, die viele bekommen, haben gesagt, so ist der noch ganz dicht, der Trump, beziehungsweise was machen die Amerikaner da? Das hat viele natürlich auch dazu verleitet zu sagen, oh, jetzt sieht vielleicht in diesem Kontext Europa gar nicht so unattraktiv aus, vor allem, weil es ja auch viel, viel günstiger bewertet ist. Anfang des Jahres hatten wir so im Durchschnitt fast 40% günstiger bewertete breite Indizes in Europa im Vergleich zu Amerika. Und jetzt ist natürlich noch ein dritter Punkt dazu gekommen, nämlich dass Europa jetzt durch diese, nennen wir es mal, fiskalische Lockerung, also das, was hierzulande passiert mit der Lockerung der Schuldenbremse, mit dem Ausgabenpaket für die Infrastruktur, das alles überhaupt hier mal komplett neues Wasser auf die Mühlen Europas spült, was einen Wachstumsschub auslösen könnte. Und das alles in dieser Kombination trägt dazu bei, dass auf einmal Europa interessanter aussieht und Amerika bis jetzt, Stand heute, von Anfang des Jahres deutlich outperformt. Und letzter Satz zu diesem Punkt. Anders als in der Vergangenheit, wo man sagen könnte, die europäische Outperformance ist eigentlich eine Sondergeschichte. Ja, normalerweise, ich sagte es, Default Set ist Amerika, ist Outperformer aus verschiedenen strukturellen Gründen. Aber es gibt immer so kurze Momente. Hauptsächlich sind das zyklische Erholungsphasen. Wenn dann Europa outperformt, weil es wesentlich zyklischer orientiert ist in der Kombination der Aktienindizes. Das ist aber meistens eine ganz kurze Phase von vielleicht 6 Wochen, 8 Wochen und dann ist das auch schon wieder vorbei. Diese Wochen muss man als Stratege, als Aktieninvestor treffen und das ist gar nicht so einfach, das ist ein Timing-Thema. Jetzt könnte es sein, dass aufgrund dieser tektonischen Verschiebung, die wir sehen, das ist kein zyklisches Thema, das ist ein strukturelles Thema, das wir gerade erleben, die europäische Outperformance länger anhält. Und das ist durchaus ein interessantes Thema, auch für die weiteren Quartale dieses Jahres.
Ja, spannend. Also jetzt haben Sie quasi meine nächste Frage vorweggenommen. Das Thema natürlich,
Oje.
ja, widmen ja sehr viel der finanziellen Bildung und da war es ja in den letzten Jahren relativ einfach in dem Sinn, wenn man sich dann durchgerungen hat, zu investieren, ETF-Sparplan auf den Weltindex zu machen, zu investieren und vielleicht da nochmal auf den Punkt gebracht. Das heißt, was empfehlen Sie jetzt kurz- und langfristig Privatanlegerinnen und Privatanlegern?
Ja, da muss man ja immer verdammt aufpassen, ne? Wenn man, dass man nicht mit einem Fuß im Gefängnis steht, wenn man Empfehlungen ausspricht, gerade für Privatanlegerinnen und Anleger. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, es ist so, in der man muss, glaube ich, noch mehr die alten Grundsätze der Portfolioallokation sich anschauen. Niemals alle Eier in einen Korb legen, vernünftig diversifizieren, sektoral diversifizieren, aber natürlich auch regional. Und vielleicht fangen wir mal mit der regionalen Diversifizierung an. Da habe ich ja eben auch abgeschlossen mit diesem Punkt, nämlich eine vielleicht längere strukturell bedingte Outperformance von Europa. Es gibt aber noch eine andere interessante Geschichte, die so ein bisschen damit zu tun hat, dass es natürlich nicht nur Amerika und Europa gibt auf dieser schönen Welt, sondern es gibt auch das, was wir den globalen Süden nennen. Und da gibt es natürlich allen voran die Rolle von China. Jetzt muss man nicht unbedingt China rein geografisch betrachtet zum globalen Süden rechnen, aber tun wir das einfach mal. Meistens wird das ja so semantisch vermischt. Da tut sich ja sehr, sehr viel in dieser Gruppe der BRICS oder der größeren Schwellenländer. Und das ist natürlich auch ein Punkt in einer Welt, in der diese Länder so ein bisschen das Zünglein an der Waage darstellen. Amerika erfindet sich neu. Wir haben auf der anderen Seite den ganzen Block um Russland, Nordkorea, Iran. China ist bisher da noch eher so ein bisschen angeflanscht, aber die Frage ist, bleiben die das oder will China eventuell eine andere Rolle spielen, die beispielsweise stärker mit den Europäern zusammenhängt, weil sie sagen, die Amerikaner schlagen uns jetzt komplett die Tür vor der Nase zu, da wird jetzt gar nichts mehr gehen. Die BRICS-Gruppe oder nennen wir es mal den globalen Süden, das wird vielleicht nicht ausreichen, um dort auch die ja immer noch enormen Mengen an chinesischen Produkten, die produziert werden, abzusetzen, sodass man eventuell eine Annäherung an Europa sucht. Das wird aber ein bisschen wahrscheinlich bedeuten, dass man dann doch eventuell auf etwas größere Distanz gehen muss zu den Ländern, mit denen Europa nichts zu tun haben will. Allen voran Russland, aber auch Iran, Nordkorea etc. So, das bedeutet, dass auch hier geopolitische Neuorientierung, ökonomische Kooperation, ökonomische Chancen, ökonomische Potenziale ganz massiv beeinflusst. Und ich glaube, dass die Rolle von China natürlich, klar, das ist die größte Volkswirtschaft innerhalb des globalen Südens, es ist überhaupt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass die dort die entscheidende Rolle spielt. Aber auch Indien ist eine Riesenvolkswirtschaft, ist ein vor allen Dingen sehr bevölkerungsreiches Land, das mit einem bisher kaum vorhandenen, mit einer bisher oder nur sehr rudimentär vorhandenen Mittelschicht aufwartet, die jetzt aber im Zuge der Reformen der Regierung von Narendra Modi wächst. Und das haben wir in China gesehen, dieses Beispiel die letzten 20 Jahre, was das ausmacht, wenn ein großes Schwellenland, ein 1,4 Milliarden Menschen umfassendes Land plötzlich eine Mittelschicht, eine mittlere Einkommens- und Vermögensschicht entwickelt, die dann in ganz anderem Maße konsumieren kann als vorher und die natürlich dann auch die Volkswirtschaft weiterentwickelt. Das heißt, selbst wenn ich der Meinung bin, Indien ist nicht das neue China, was ja viele so hoffen, aber ich glaube, da gibt es zu große Unterschiede, um das einfach so ableiten zu können. Aber der globale Süden ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auf dem Schirm haben müssen. Und da gibt es noch das letzte Argument, dass der globale Süden sich jetzt natürlich seine Partner ganz anders aussuchen kann. Ja? Bisher gab es immer da die Möglichkeit, man muss sich auf der einen Seite positionieren oder auf der anderen. Jetzt ist es so, dass beide Seiten natürlich sagen, ach, wir nehmen den Partner auch, wenn es nur beispielsweise um das Thema Handel geht. Oder wir nehmen den Partner nur, wenn es um das Thema beispielsweise Rohstoffe geht, Stichwort Erdölabsatz, oder wenn es beispielsweise um militärische Kooperation geht. Was ich damit sagen will, man sollte ein Portfolio natürlich auch gerade heutzutage etwas anders positionieren, regional gut diversifizieren. Und das bedeutet aus aktueller Sicht, wenn ich so ein bisschen vielleicht eine taktische Allokation denke, vermutlich ein geringeres Gewicht auf Amerika. Und also im Vergleich zur langfristigen Orientierung, wo wir wahrscheinlich eine amerikanische Übergewichtung mehr oder weniger ständig hätten, und im Moment eher eine Übergewichtung von Europa. Bei den Schwellenländern würde ich differenzieren. Wahrscheinlich würde ich Indien auch eher übergewichten und China aufgrund der ökonomischen Schwäche im Moment eher noch untergewichten. Aber das heißt, da muss man sehr agil bleiben und sehr flexibel bleiben. Was diese Sektoren angeht, vielleicht noch ein Wort dazu. Ist auch eine neue Orientierung wahrscheinlich notwendig, weil wir bisher immer gesagt hätten, bestimmte Sektoren bleiben außen vor. Die sind wahrscheinlich dazu verurteilt, früher oder später unter die Räder der sogenannten ESG-Kriterien zu kommen. Allen voran der Sektor Rüstung. Ja, und da haben wir gesehen, wie die Zeitenwende auch hier wirkt. Wir haben deutlich weniger Fokus beispielsweise auf Klimaorientierung, auf ESG-Orientierung in vielen Portfolien. Und wir haben plötzlich ein ganz starkes Interesse, teilweise sogar schon ein explizites Übergewicht an Investments im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Das heißt, auch hier müssen wir agiler denken, wir müssen Portfolien breiter aufstellen. Aber nochmal, auch meine Empfehlung wäre, niemals alle Eier in einen Korb, niemals nur ein Sektor, auch wenn er noch so attraktiv aussieht, niemals nur eine Region, auch wenn sie im Moment gerade in aller Munde ist, sondern breit aufgestellt bleiben. So kommt man am besten und mit der geringsten Volatilität durch solche Krisen.
Ja, vielen Dank. Sie hatten jetzt schon mal ganz kurz das Thema Rohstoffe angesprochen. Gibt es da in der neuen Weltordnung, Weltunordnung andere Dinge zu beachten? Wir sehen, der Goldpreis, hat auch einen Höchststand nach dem anderen. Wie gehe ich da am besten vor? Was sehen Sie da?
Ja, auch das ist ein Punkt, wie Sie genau richtig sagen. Gerade der Goldpreis hat sehr viel zu tun mit dieser neuen Weltunordnung. Der hat natürlich erstmal damit zu tun, dass Gold ein Asset ist, das dann gefragt ist, wenn große Unsicherheit herrscht. Und wir haben im Moment ein Maximum an Unsicherheit. Es gibt ja sowas wie Indizes, die sowas abbilden, ja, so Economic Policy Uncertainty Indizes und sowas. Und die sind alle auf dem All-Time-High. Die Unsicherheit ist noch nie so groß gewesen. Hier reden wir über Dekaden. Hier reden wir über diese Maße gehen zurück bis teilweise in die 80er, teilweise sogar 70er Jahre. Noch niemals. Und damals gab es natürlich auch Krisen. Trotzdem war noch nie die Unsicherheit so hoch wie heute. Und natürlich profitiert davon der Goldpreis. Der Goldpreis profitiert aber noch von etwas ganz anderem, nämlich dass die Zentralbanken gerade auch im globalen Süden bestrebt sind, von ihren Dollarreserven wegzugehen. Die versuchen im Moment, ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Und das nicht erst seitdem Trump wieder im Amt ist, sondern wir haben das im letzten Jahr auch schon gesehen, wo gerade die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, sehr stark Dollar verkauft hat und dafür Goldbestände aufgebaut hat. Und wenn so große Zentralbanken so große Währungsreserven umschichten und dafür an den Goldmärkten entsprechend Gold nachfragen, natürlich der Preis. Genau das ist das, was wir gesehen haben. Das ist jetzt aber keine in irgendeiner Weise ökonomisch hergeleitete Begründung für die Entwicklung einer speziellen Assetklasse, sondern das sind schlicht und ergreifend die tektonischen Verschiebungen, die wir sehen in der Welt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass andere Rohstoffe immer noch davon abhängig sind, wie sich bestimmte Angebots- und Nachfragekonstellationen verhalten. Der Ölpreis ist beispielsweise genau andersrum als der Goldpreis. Der Goldpreis ist im Prinzip fixes Angebot, rein Nachfrage getrieben. Beim Ölpreis ist es genau andersrum. Die Nachfrage ist relativ stabil. Wir haben so eine stabile Nachfrage von Öl, das um die Welt herum verbraucht wird, für chemische Prozesse, für Energieerzeugung etc. Das weiß man relativ stabil. Aber da ist natürlich das Angebot die Frage oder der etwas stärker schwankende Parameter. Und das hängt eben in erster Linie an dem Kartell, an der OPEC. Es hängt aber auch daran, wie viel eventuell zusätzlich gefördert werden kann. Und wenn jetzt beispielsweise die große Debatte bricht ja gerade los und ich glaube, dass zum Beispiel die komplette Auseinandersetzung um die Arktis, ja, also Trump möchte Grönland annektieren und möglichst auch noch Kanada zum 51. Bundesstaat machen, da geht es um die Arktis-Anrainer. Kanada ist auch ein Arktis-Anrainer, das vergessen viele immer. Aber Grönland ganz speziell und natürlich auch die Deals, die Trump gerne mit Russland machen möchte, das geht alles um die polare Region, um die Arktis und da geht es natürlich auch um Rohstoffvorkommen. Das heißt, hier könnten sich auch durch entsprechende Deals, die Trump ja so gerne möchte, die Angebotsmengen verschieben, wenn beispielsweise auf Sicht in der Arktis wesentlich mehr gefördert wird. Auch dort gibt es viele Industriemetalle, dort gibt es auch seltene Erden, da gibt es natürlich auch Öl. Und wenn sich hier in diesen Kategorien von Rohstoffen die Angebot-Nachfrage-Parameter ändern, dann könnte das auch relevante Auswirkungen auf die entsprechenden Märkte haben. Weil da im Moment so viel Unsicherheit herrscht bezüglich dieser Rohstoffe, wäre ich da im Moment etwas vorsichtig und würde eigentlich dort nur investieren in Rohstoffklassen, bei denen relativ viel Transparenz herrschen, wo nicht absehbar ist, dass jetzt plötzlich durch eine Verschiebung, beispielsweise durch eine drastische Erhöhung des Angebotes, Entschuldigung, die Dinge sich komplett komplett für den Anleger zum Nachteil verändern. Ja, das heißt, all das, was wir jetzt gerade in der Diskussion sehen, ob das seltene Erden sind, ob das Lithium ist, ob das Kobalt ist, all solche Dinge, die im Moment gerade unsicher sind, da wäre ich etwas zögerlich im Moment zu investieren, weil einfach sich aufgrund dieser geopolitischen Veränderungen die Angebot- und Nachfrageparameter hier zu schnell ändern können.
Jetzt hatten Sie, vielleicht kommen wir noch auf Krypto zu sprechen, hatten Sie schon angesprochen, Trump hat sich ja auch sehr, sehr stark für die Krypto Bitcoin ausgesprochen. Vielleicht haben Sie da noch eine Einschätzung für uns?
Ja, das ist interessant, dass er so versucht, hier im Grunde, ja, im Grunde würde man sagen, sein eigenes Buch zu reden. Ja, dass er also natürlich auch als eigener, er hat ja auch eine eigene Krypto, so ein Krypto-Token oder Währung oder wie man das immer nennen will, auf den, man könnte fast sagen, eine Donald-Trump-Krypto-Gedenkmünze, sowas, ja, auf den Weg gebracht. Und natürlich möchte er auch den Wert ja, wie soll man sowas nennen? Dieses Items anschieben und unterstützen. Aber das war für mich zu billig. Ja, diese Ankündigung, jetzt eine strategische nationale Bitcoin-Reserve aufzubauen, das war für mich zu durchsichtig. Einfach hier ein Versuch von präsidentialer Kurspflege. Das ist natürlich auch im Prinzip schon höchst fragwürdig, ob ein US-Präsident sowas machen dürfte oder sogar machen darf. Aber Fakt ist, wenn das denn so notwendig ist, dann scheint diese Asset-Klasse es dringend nötig zu haben. Ich denke, dass die Frage, sollte man in Bitcoin und Co. investieren, in Krypto insgesamt, dass die immer noch die gleiche ist. Und die Antwort, die ich darauf gebe, ist auch immer noch die gleiche, die sie vor 4 oder 5 Jahren gewesen ist. Ich nämlich die, dass ich erst in diese Asset-Klasse investieren werde, in dem Moment, wo mir jemand wirklich erklärt, wie man die bewertet. Wie ich feststellen kann, wie ich bewerten kann, was ist der faire Wert eines Bitcoins. So wie ich das bei einer Aktie kann, wie ich das bei einer Anleihe kann, wie ich das immer noch zu einem gewissen Maße auch bei Rohstoffen kann, wenn ich die Angebot- und Nachfrageparameter kenne, wenn ich beispielsweise die Mining-Costs, die Förderkosten für Gold kenne und dergleichen mehr. Bei Krypto weiß ich gar nichts. Bei Krypto weiß ich nur, das Zeug ist knapp, wird künstlich knapp gehalten. Viele Leute wollen es haben, aber was ist, wenn es morgen keiner mehr haben will? Und genau dieser Punkt, natürlich ist ein einzelner Bitcoin heute noch wesentlich mehr wert als vor einigen Jahren, obwohl er jetzt schon deutlich zurückgekommen ist im Wert. Aber die Frage ist, was ist denn der faire Wert? Ich kann doch überhaupt nicht ermessen als Anleger, ob der faire Wert des Bitcoins oberhalb des jetzigen Preises liegt oder drunter. Und weil ich gerne Dinge fundamental verstehe, bevor ich mein Geld da reinpacke, sage ich mir, ich werde erst in Krypto investieren, wenn mir irgendjemand mal erklärt, wie man Kryptoassets vernünftig bewertet. Und Donald Trump, selbst wenn man es ihm erklären würde, würde es wahrscheinlich sowieso nicht verstehen. Und deshalb glaube ich, dass das, was er im Moment macht, einfach nur der Versuch ist, durch seine, wie gesagt, Unterstützung, durch seine Statements und natürlich wird vieles, was er sagt, und schreibt enorm starke Aufmerksamkeit unterzogen. Das heißt, alles, was Trump in irgendeiner Weise veröffentlicht, wird ja Millionen, zig Millionenfach angeschaut, angeklickt, angehört. Da ist es natürlich naheliegend, dass er versucht, hier den Kurs dieser eigenen Veröffentlichung, die er da getätigt hat, im Kryptobereich zu tätigen und zu fördern.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung und generell für die komplette Analyse. Wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum. Viele interessieren sich für Silber, für Gold. Wie ist die Chance von Silber versus Gold zu sehen? Haben Sie da eine Einschätzung für uns?
Verfolge ich natürlich nicht so eng wie den Goldmarkt, aber der Silbermarkt läuft normalerweise so ein bisschen im Schlepptau mit. Also das ist natürlich auch ein Rohstoff, der in wesentlich größeren Quantitäten verfügbar ist. Und deshalb wird nie der Goldpreis 1:1 über den Silberpreis abgebildet. Aber wenn man sagen kann, man hat im Grunde und Silber ist auch natürlich hat nicht diese Wertaufbewahrungsfunktion, die man Gold normalerweise zuschreibt. Also von der Seite gibt es schon erhebliche Unterschiede. Trotzdem würde ich schon sagen, dass man in dem Moment, wo auch Gold sehr hoch läuft, meistens erwarten kann, dass es dann so Spillover-Effekte gibt. Ja, dass dann Investoren, die sagen, nee, jetzt ist mir der Goldpreis zu hoch gelaufen, ich glaube, der hat jetzt seinen Peak erreicht, der muss erstmal wieder zurückkommen, dass dann auch gerade rohstoffaffine Investoren beispielsweise in Silberinvestments parken und dann eher hin und her switchen. Das heißt, da gibt es immer so einen verzögerten oder häufig so einen verzögerten Effekt. Und ich würde mal sagen, dass das mit der Umschichtung, die wir sehen und dem fundamental unterstützten Case für die Goldpreisentwicklung hier auch im Silberpreis sagen wir mal, wahrscheinlich positive Entwicklung zu erwarten haben, allerdings eben nicht mit der gleichen Konfidenz, wie ich das beim Goldpreis sagen kann.
Ja, danke schön. Wenn wir uns nochmal anschauen, nochmal zurück zu den USA. USA versucht oder muss die Staatsschulden refinanzieren. Wie denken Sie denn, wie sich die Zinsen in den USA entwickeln werden?
Ja, das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie sich die US-Regierung weiter verhält. Ja, legt sie beispielsweise ein vernünftiges Konzept vor für die Gegenfinanzierung der geplanten Steuerreform? Wenn sie wirklich die Unternehmenssteuern massiv senken will und Trump fällt wirklich nichts Besseres ein, als zu sagen, naja, das nehmen wir ja alles mit Zöllen wieder ein, was er ja bisher allen Ernstes behauptet, was natürlich großer Unsinn ist, dann werden Investoren sagen, der Kaiser hat keine Kleider an. Das ist einfach so, dass die Amerikaner jetzt hier wahrscheinlich in eine massive zusätzliche Verschuldung reinlaufen. Die meisten Schätzungen, die ich so verfolge, und das ist auch, glaube ich, der Konsensus ziemlich in der Nähe, erwarten auch für dieses Jahr ein Defizit des Treasury in der Größenordnung von 6,5 bis 7% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist massiv. Nur zur Erinnerung, für uns hier in Europa gilt das Maastricht-Kriterium von 3% des Bruttoinlandsprodukts und wir haben hier in Deutschland sogar eine Schuldenbremse, die liegt bei 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Also nur um mal diese Größenordnung zu verdeutlichen, wo sich Amerika gerade befindet. Und die gesamte Verschuldung des amerikanischen Bundeshaushaltes liegt ja jetzt auch in der Größenordnung von 1,2 Mal der gesamten Wirtschaftsleistung, also 120% des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten. Das ist Punkt 1. Also die Amerikaner werden erklären müssen, wie solide ist die Haushaltspolitik. Und je weniger solide die Haushaltspolitik ist, desto stärkere Risikoaufschläge werden Investoren verlangen und desto stärker steigen die langfristigen Zinsen. Wie gesagt, am Anfang des Jahres sind sie schon mal mit Blick auf eine eventuell losere Politik der amerikanischen Fiskalbehörden stark gestiegen, sind dann wieder zurückgekommen. Aber jetzt ist eben die Frage, was macht die Regierung jetzt als nächstes beim Thema Staatsfinanzierung? Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Die Amerikaner können sich im Moment relativ günstig verschulden. Jedes andere Land müsste wahrscheinlich höhere Zinsen zahlen, wenn man beispielsweise sich so viel Geld leihen muss an den internationalen Kapitalmärkten, wie das die Amerikaner seit Jahren tun müssen. Aber sie haben einen gigantischen Vorteil. Sie haben nämlich die Weltleitwährung. Und diese Weltleitwährung, die wird halt überall benötigt. Das heißt, überall wollen Zentralbanken diese Währung halten, wollen ihre nationalen Währungsreserven in dieser Währung halten. Das heißt, sie kaufen automatisch US-Bonds. Das machen die alleine, weil sie gerne als sichere Assets in ihrem Portfolio haben. Und das alleine senkt die amerikanischen Verschuldungskosten enorm. Jetzt haben aber die Amerikaner, es gibt da ein Paper von dem Chef ökonomischen Berater von der Regierung Trump, Stephen Miron heißt der, und der hat halt gesagt, die Amerikaner sollten weg von der Leitwährung, weil das macht den Dollar zu stark. Wenn solche Äußerungen immer stärker kolportiert werden und wenn Anleger irgendwann glauben, naja, so sicher ist ein US-Asset, ein US-Bond gar nicht, wenn ich mir den ins Portfolio lege, und wenn Zentralbanken in großem Maße, so wie das die Chinesen bereits machen, aus diesen Anlagen rausgehen, dann werden die Funding-Costs, die Verschuldungskosten der Amerikaner pro Rata auch steigen in der Zukunft. Diese werden umso stärker steigen, je radikaler sich Trump und Co. von der Leitwährung verabschieden wollen oder dieses Konzept weiter verfolgen. Und dann würden natürlich die Zinsen viel stärker steigen. Das Delta, das dieser Faktor ausmachen könnte, wird in den meisten Fällen so zwischen 50 und 60 Basispunkte allein geschätzt. Und wenn wir die ausstehende Summe an US-Treasuries uns anschauen, dann ist das natürlich ein gigantischer Betrag, der die Haushalte, der vor allem den US-Haushalt massiv zusätzlich belasten würde. Schon jetzt sind ja die Zinsausgaben des US-Haushaltes ungefähr so hoch wie die Verteidigungsausgaben. Das heißt, das sind riesige Positionen, über die wir da reden. Und der Zinsanstieg hängt eben sehr stark davon ab, wie radikal sich die Trump-Administration jetzt an den Bondmärkten verhält.
Ja, spannend. Vielen Dank auch für die Einschätzung. Also, wir sind leider schon am Ende unserer Webinarzeit angekommen. Herr Lück, haben Sie noch die letzten magischen Worte, Empfehlungen, Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, vielleicht der Tipp, dass man diese Welt, die ich jetzt auch geschildert und umrissen habe, hört sich grauenhaft bedrohlich an, sie hört sich schlimm an. Trotzdem kann ich nur die Empfehlung geben, investiert zu bleiben, eben wie ich es gesagt habe, diversifiziert und über viele Töpfe verteilt, sodass das Risiko breit gestreut ist. Denn eines ist doch klar, das Geld zu nehmen, das Ersparte und das Kopfkissen zu legen, ist keine echte Alternative. Denn nach wie vor haben wir auch in Deutschland und in Europa über 2% Inflation. Und so wird natürlich das schöne Geld unter dem Kopfkissen, das nicht investierte Geld, aufgezehrt. Wir sollten also in jedem Fall immer versuchen, auch gerade mit Blick auf die Altersvorsorge oder andere Sparziele, die vielleicht noch länger in der Zukunft liegen, auch zumindest die Inflation zu verdienen, idealerweise etwas obendrauf. Und deshalb lautet mein Rat, auch in diesen schwierigen Zeiten investiert bleiben. Und die Gelegenheiten vielleicht, die sich bieten, auch nutzen. Im Moment sieht es zum Beispiel ja in Europa gar nicht so unattraktiv aus.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die tollen Analysen, die Einblicke. Wir hoffen, dass wir Sie demnächst wieder einladen können und schauen können, wie sich die Welt entwickelt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir sehen uns nächsten Montag um 12 wieder. Ich freue mich. Schöne Börsenwoche.
Dankeschön, Frau Lindner. Danke an alle.